Ja, Glaubenscheck 3. Hoffentlich haben wir nicht schon genug davon. Vielleicht gibt es noch einen vierten oder einen fünften. Aber da der Simon das vor kurzem ja offizialisiert hat, das Thema, denke ich, setzen wir noch einen drauf. Letztes Mal, vor etwa 4 Wochen, haben wir angeschaut, wie der Paulus seinen Auftrag sehr ernst genommen hat. Und der Auftrag hat ja auch Diskussionen gegeben. Er ist nämlich zu den nichtjüdischen Völkern gegangen und hat denen das Evangelium erklärt. Und das hat Widerstand insbesondere auch von den Juden auf den Plan gerufen. Und dann haben wir letztes Mal auch das angeschaut, wie die Apostel zusammengekommen sind in Jerusalem und den Sachverhalt angeschaut haben und wie man dann zum Schluss gekommen ist. Und das steht im Galaterbrief 2, Vers 7 und 8. Dass der Paulus den Auftrag an den nichtjüdischen Völker hat und der Petrus den Auftrag an den Juden. Und dann haben sie ihm Paulus aber ja noch einen wichtigen Auftrag mitgegeben. Sie haben gesagt, gang du, aber schau bitte, dass es den Gläubigen in Jerusalem nicht schlecht geht. Das lesen wir in Galater 2, Vers 10. Nur sollten wir an die Armen gedenken und ich habe mich auch eifrig bemüht, dies zu tun. Die zwei Sachen, sehen wir dann, haben der Paulus intensivst bewegt. Auf seinen Missionsreisen ist er zu den nichtjüdischen Völkern gegangen. Er hat aber auch, und das können wir an verschiedenen Stellen in den Briefen nachlesen, sehr dafür gesorgt, dass Sammlungen passieren für die in Jerusalem. Und er hat das Geld eigenhändig nach Jerusalem gebracht. Darum ist er nach der zweiten Missionsreise nach Jerusalem. Und darum ist er nach der dritten Missionsreise nach Jerusalem. Und dort, wo er auf der dritten Missionsreise nach Jerusalem gegangen ist, hat er vorher noch den Römer geschrieben, wartet jetzt schnell, ich will unbedingt zu euch kommen, weil ich noch nach Spanien will. Aber, hat er gesagt, ich muss jetzt zuerst nach Jerusalem, um die Gabe zu bringen. Betet bitte für mich, dass mir dort nichts passiert. Und tatsächlich hat man ihn gewarnt und hat gesagt, wenn du jetzt dort raufgehst, wissen wir, dass dir Schlimmes wird widerfahren. Und so ist es ja dann auch passiert. Man hat ihm zwar gesagt, du wirst dort oben sterben, aber der Paulus ist trotzdem gegangen, weil er den Glauben gehabt hat, weil er seinen Auftrag kennt hat er den ausgeführt und da können wir eben uns auch prüfen, wissen wir, was unser Auftrag ist im Reich Gottes und bleiben wir mit der gleichen Hartnäckigkeit an diesem Auftrag, wie das der Paulus gemacht hat. Und er ist trotz der Warnung, dass er wird sterben, ist er nach dem Jerusalem aufgegangen und hat dann dort auch tatsächlich Probleme bekommen. Und dann haben wir ja am Schluss von der Apostelgeschichte die herrliche Reise nach Rom, wo der Paulus hätte zwar wollen hingehen, und jetzt kommt der wichtige Punkt, er hat sich eigentlich vorgestellt, dass er so und so und so nach dem Rom kommt, und Gott hat einen ganz anderen Weg gegeben. Und Gott hat einen besseren Weg gegeben. Und das soll uns auch in unserem Glaubensleben begleiten, die Überlegung, dass wir vielleicht manch ein Ziel haben, und Gott sagt nicht, das Ziel ist falsch, aber vielleicht gibt es einen anderen Weg an das Ziel. Und Gott hat der Paulus gefangen werden in Jerusalem. Und so ist er unter römischem Begleitschutz, aber mit viel Geduld und Pausen, ist er nach Rom gekommen. Er hat also müssen lernen, dass es nicht mehr so schnell geht wie auf diesen Missionsreisen, sondern dass er musste warten, wieder mal 2 Jahre, bis wieder ein Regierungswechsel passiert ist. Und dafür hat er während dieser ganzen Etappe können Menschen ein Zeugnis sein, den er sonst nie hätte können. Und da haben wir gesehen, dass Gott, wenn er andere Wege führt, eben durchaus auch bessere Wege führt. Weil er ist souverän und er hat es im Griff. Und das hat der Paulus gelernt. Und da wollen wir uns jetzt auch fragen, wieso hat er das können lernen? Jetzt müsste ich die nächste Folie haben. Habe ich da den Taster nicht? Hä? Haben wir da einen Taster? Nein, den Druck einfach die nächste Folie. Genau. Und wir können einen Einblick nehmen in das, wie das Paulus auch gelehrt hat, unter anderem in 2. Korinther 1, Vers 8 bis 11. Der Paulus ist also, und das hat er gezeigt auf seiner Reise, wo er nach Jerusalem gegangen ist, er ist bereit gewesen, zu sterben. Und jetzt können wir uns vielleicht auch fragen, eben im Glaubenscheck, ja, bin ich denn wirklich bereit, jetzt für Jesus zu sterben? Und ich würde sagen, sehr wahrscheinlich müssen wir uns ehrlich eingestehen, das bin ich jetzt nicht wirklich uneingeschränkt. Der Paulus ist das auch nicht gesehen von heute auf morgen, sondern er ist hineingewachsen und er ist auch hineingeführt worden, weil eben Glauben muss wachsen. Ich kann mich nicht heute bekehren und dann bin ich der absolut Top-Supergläubige. Sondern Glauben ist ein Wandel mit Gott und eine Erfahrung sammeln mit Gott. Und Gott wird uns jeden Tag wieder zeigen, dass er der grosse Gott ist, der über unserem Leben wacht. Und das haben wir unter anderem auch hier jetzt in 2. Korinther 1, Vers 8. Ich lese aus der Hoffnung für alle Bibelübersetzung. Liebe Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass wir in der Provinz Asien Schweres erdulden mussten. Wir waren mit unseren Kräften am Ende und hatten schon mit dem Leben abgeschlossen. Unser Tod schien unausweichlich, aber Gott wollte, dass wir uns nicht auf uns selber verlassen, sondern auf ihn, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Und tatsächlich hat uns Gott vor dem sicheren Tod gerettet und wird es auch in Zukunft tun. Wir setzen unser Vertrauen auf ihn. Er wird uns immer wieder aus Todesgefahren befreien. Dazu tragen auch eure Gebete für uns bei. Und so werden nicht nur wir, sondern viele Gott dafür danken, dass er uns gnädig ist und bewahrt. In dem 2. Korintherbrief kann man sagen, packt der Paulus eigentlich Schätze aus seinem Herzen aus. Und da sagt er uns in diesem Stichwort, ich habe vieles müssen erdulden und der Tod schien unausweichlich. Das ist eine Situation, die er hier beschreibt. Jetzt können wir uns fragen, sind wir auch schon in so einer Situation gewesen? Ich glaube, nicht unbedingt. Also ich jetzt nicht wirklich, dass ich muss sagen, der Tod schied mich unausweichlich. Er hat sogar vom sicheren Tod geredet. Und da sehen wir eben auch, dass selbst von einem Paulus, man könnte ja meinen, das gibt so die Glaubenshelden und für die ist das Leben einfach wunderbar. Einspringen von einem Gipfel auf den anderen im Glauben. Aber oft ist eben Glaubensleben nicht einfach easy life. Viele haben Erwartung, vielleicht auch bekehren sich manche wegen dem zu Gott, weil sie das Gefühl haben, jetzt da will ich easy life haben. Und dann kommt oft eine Enttäuschung, wenn es dann einmal nicht rund läuft. Aber wir werden heute Morgen sehen, dass eben gerade Notsituationen sehr oft der Weg sind, wo nicht in Zweifel an Gott führen sollen, sondern wo Gott sich in unserem Leben gross offenbart. Und das haben wir eigentlich jetzt in unserem Glaubensleben alle vor uns. Wir haben das auch schon beim Petrus gesehen, im Gefängnis. Das war der erste Glaubenscheck gewesen. Sein Ausblick, als er dort im Gefängnis war, war nicht rosig gewesen. Er hat gewusst, dass seine Ermordung am nächsten Tag auf dem Programm steht. Und er war aber nicht in einer Depression und in Verzweiflung, sondern wir haben damals gelesen, er hat geschlafen. Denken wir vielleicht mal an unsere schweren Prüfungen im Leben zurück. Haben wir Schwierigkeiten gehabt, einzuschlafen. Mindestens ist es mir so gegangen. Aber solche Notsituationen braucht Gott, um uns auch zu lehren, dass er herausretten kann. Und der Petrus ist ja dort rausgerettet worden. Man könnte jetzt eben sagen, das ist easy life, das geht immer so. Aber es ist nicht immer so. Der Paulus hat, haben wir gelesen, hat müssen Schweres erdulden und hat den Tod vor Augen gehabt. Und was hat der Paulus darum sollen lehren, Vers 9, aber Gott wollte, dass wir uns nicht auf uns selber verlassen, sondern auf ihn, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Aber das kann ja Gott uns nur zeigen, wenn wir mal in einer Notsituation sind. Kann er uns zeigen, dass wir rausgeführt werden. Wenn bei mir alles immer wunderbar ist, dann kann sich Gott ja nicht so einfach gross erweisen. Man hat das Gefühl, das ist selbstverständlich. In dem Vers 9 haben wir noch einen weiteren wichtigen Punkt. Er tut nämlich hier den Blick noch auf etwas Zukünftiges legen. Er sagt, sondern auf ihn, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Er hat dort schon die Sicht gehabt, den Blickwinkel, es wird eine Zeit kommen, wo die sterben, und das wissen wir, dass wir biologisch mal werden sterben, dass wir hinten dran noch einmal etwas haben. Nämlich ein ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Und das hat der Paulus hier schon gesagt uns, das hat er erklärt. Er hat den Blick gehabt, dass es einmal eine Erweckung gibt. Viele Menschen leider auf dieser Welt sind plötzlich in ihrem Leben konfrontiert mit einem schlechten ärztlichen Befund. Zum Teil ein Befund mit mögliche Todeskonsequenzen. Ich denke, das ist ein Interrupt ins Leben von jedem Menschen. Und dann können wir uns jetzt mal das vorstellen. Wie verhalten wir uns denn? Glaubenscheck. Der Paulus hat den Tod als unumgänglich gesehen, wie er hier schreibt in 2. Korinther 1. Ja, ist er jetzt in einer Depression und in einer Verzweiflung verfallen? Nein, das ist er nicht. Sondern der Paulus hat eine Optik für das, was danach kommt. Und ich darf hier zeugnishaft von einer Schwester erzählen, die mich genau in dem Punkt sehr angesprochen hat. Die Schwester hat vor etwa 6-7 Jahren Tumordiagnose bekommen mit wenigen Monaten Überlebenschance. Wir tun jetzt nicht das medizinisch anschauen. Was mich aber wahnsinnig beeindruckt hat, ist, dass sie mindestens in der Gemeinschaft mit uns nach wie vor quietschfidel war. Und sie hat gesagt, bei vielen Menschen, die sterben ab dem, aber vielleicht ist es jetzt bei mir halt einmal anders. Und ich kann sagen, sie lebt heute noch. Und für mich persönlich ist sie ein grosses Zeugnis, dass man angesichts einer Todesdiagnose auch fröhlich sein kann. Es ist hart und es ist keine Garantie, dass der Tod abgewendet wird. Aber die Schwester hat mir, und ich habe mich gerade heute Morgen, als ich es noch einmal durchgemacht habe, einfach im Herzen gefreut, was da für ein Glauben sichtbar ist. Und das ist ja auch etwas, was im Glaubensleben wichtig ist. Denn wenn wir merken das manchmal nicht einmal, wenn wir ein Zeugnis sind für jemand anderes. Aber da ist jemand, dem sagt man, sie haben Krebs. Möglichst wie 6 Monate, vielleicht auch 9. Und sie lebt nach 6 oder 7 Jahren noch. Aber das ist weniger der Punkt, sondern der Punkt ist, wie fröhlich sie trotz dieser Situation war. Der Paulus hat also die Lektion genommen. Er ist tatsächlich durchgetragen worden und er hat anhand von solchen Situationen wie hier in Asien hat er gelehrt. Er sagt, und tatsächlich hat uns Gott vor dem sicheren Tod gerettet. Ja, das ist ein Erlebnis. Er hat gesagt, sicherer Tod. Jetzt ist er rausgerettet worden. Und das stärkt den Glauben. Und da kommen wir eben genau zu dem Punkt. Der Aufblick zu Gott ist eine Frage von der Erfahrung. Und wir wissen dann, dass Gott wirklich allmächtig ist. Ich sage es jetzt einmal ein bisschen nicht so nett, wenn wir in der Schisssituation sind und uns Gott rausholt. Es gibt so einen Begriff, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und wir dürfen feststellen, dass Gott uns aus der schwierigen Situation rausbringt. Und dann ist noch ein weiterer Punkt angesprochen, hier im Vers 11, nämlich die Fürbitte. Dazu tragen auch eure Gebete für uns bei. Das ist auch etwas, was wir dürfen wissen, dass wenn wir für andere beten, dass etwas passiert. Und ich möchte für das beispielhaft, bitte nächste Folie, einen mittlerweile guten Freund von mir vorstellen. Das ist der Saleh Husseini, der im Norden von Nigeria evangelisiert. Und dort ist Boko Haram. Und er lässt sich nicht abschrecken von dem, sagt aber, ich merke, wenn ihr für uns betet. Das merke ich in meiner Arbeit. Und er hat einmal einen jungen Mann zum Glauben geführt. Dann ist der Vater von seinem jungen Mann so verrückt worden, dass er gesagt hat, du Saleh hast mir meinen Sohn umgebracht. Darum bringe ich jetzt auch deinen Sohn um. Und darum ist der Sohn hier rechts oben im blauen Gewändli, lebt heute nicht mehr, weil er ermordet worden ist. Und was wir hier sehen, ist, wenig später haben sie ihn gefunden, in diesem Kanu, der ganze Mob, und hat vor seinem Haus geschrauen, jetzt Saleh, jetzt hat für dich die letzte Stunde geschlagen. Und dann hat er seine Familie genommen und hat gesagt, weißt du was, jetzt gehen wir in die Garage und ins Auto sitzen wir. Und wir beten jetzt vor Gott, das hat er mir so zeugnishaft gesagt, jetzt beten wir vor Gott und beten ihn, dass wir entweder alle überleben oder alle sterben. Und dann hat der Mob geschrauen vor dem Haus, wo bist du, wo bist du? Und dann ist irgendein Ereignis in der Nachbarschaft passiert und dann sind die alle dort hingegangen. Und dann hat das alle Gas gegeben, schwupps zu der Garage raus und ist verschwunden. Aber das ist von seinem Haus noch überblieben. Aber der Mann hat dürfen erleben, dass Gott ihn durchträgt. Und das ist das, was wir auch dürfen sehen. Wir haben das alle, das ist nicht eine einfache Situation, wenn der Mob tobt vor dem Haus und sagt, jetzt haben wir die. Gleich wie der Paulus. Aber da dürfen wir den Aufblick nehmen und sagen, Herr, du hilfst durch. Wir haben eine weitere Stelle, die wir anschauen wollen in diesem Zusammenhang, 2. Korinther 4, Vers 8 bis 11. Lesen wir sie. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib herumtragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Da sagt der Paulus, in allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Und das ist ein Kernpunkt. Oft geht es in unserem Glaubensleben so zu und her, dass wir eigentlich keinen Ausweg mehr sehen. Wir sehen keinen mehr. Das ist unsere Wahrnehmung. Aber er sagt hier, aber wir sind nicht ohne Ausweg. Wir sind verfolgt, aber nicht verloren. Wir sind niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Das ist die Glaubensposition, wo der Paulus hier in dem 2. Korinther 4, 8 bis 11 sagt. Und er redet nicht von ein bisschen Kraft in Vers 7, sondern er redet von Übermaß. Und sie kommt von Gott. Der Paulus zeigt seine Bedrängnis auf. Er sieht keinen Ausweg, aber es gibt einen Ausweg. Und das ist auch jetzt eben für uns wieder ein Glaubenscheck. Rechnen wir mit dem Eingreifen Gottes, auch wenn es auswegslos erscheint. Der Paulus hat das müssen lernen, haben wir schon in der ersten Stelle angeschaut. Es gibt aber noch eine weitere Stelle, wo er das explizit auch sagt. Und das ist in 2. Korinther 12, Vers 9 und 10, wo er uns aufzeigt. Oder 7 bis 10, bis 7 bis 9, ja, Entschuldigung. Wo er uns aufzeigt, wie er das gelehrt hat. Vers 7, Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreibliche Offenbarung, die ich empfangen habe, nichts einbilde. Im Vorfeld zu diesem Abschnitt zeigt der Paulus auf, dass er unwahrscheinliche Einblick bekommen hat und Offenbarungen, was Gott und die Zukunft anbetrifft. Wie das passiert ist, wie in welcher Form er die Offenbarungen bekommen hat, ist hier nicht detailliert. Aber das ist vielleicht auch nicht so wichtig, sondern es ist viel wichtiger, was die Konsequenz davon ist. Und da sagt er eben in Vers 7, Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreiblichen Offenbarungen, die ich empfangen habe, nichts einbilde. Also dass nicht so rumläuft und sagt, wisst ihr, was mir Gott alles gezeigt hat? Nein, vielmehr heißt es, deshalb hat er mir ein quälendes Leiden auferlegt. Also Gott hat ihm ein Leiden auferlegt. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde, sagt der Paulus. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein, sagt jetzt der Paulus. Jetzt will ich stolz sein auf meine Schwachheit. Nicht stolz auf meine Stärke. Oder? Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Das sind eigentlich total andere Grundsätze, als der Mensch denkt. Und das bringt er da uns nahe. Er hatte ein quälendes Leiden gehabt. Es gibt Literatur, die sagt, er ist langsam erblindet. Aber das ist nicht, aus der Bibel habe ich das nicht gefunden. Er hat dreimal gebetet, es steht nicht nur, er hat gebetet, er hat gefleht. Und flehen ist deutlich mehr als einfach, Herr, hilf du mir aus dieser Situation raus. Er hat gefleht und er hat die Antwort bekommen, nicht eine Antwort bekommen, nicht die Antwort bekommen, die er eigentlich erwartet hat, jetzt ist sie weg. Sondern er hat gesagt, du lehrst, wenn du schwach bist, dann wirkt die Kraft Gottes in dir. Und das ist nicht der Einzige in der Bibel, der das hat müssen, dürfen, erfahren. Denken wir an Israel, das Volk Israel, das zu Ägypten ausgerettet worden ist. Sind sie am Schilfmeer gesehen? Das Schilfmeer ist zu gewesen. Und dann hat Gott in dieser Schwachheit das Schilfmeer geteilt und sie haben durchgehen. Und da gibt es ja eigentlich einen lustigen Witz, der die ganze Sache noch pointiert. Da ist der Witz, dass ein kleiner Bub die Bibel liest und an dieser Stelle ist und plötzlich fängt er an zu jubeln. Super, der Gott, den wir hier haben. Und dann hat ein Erwachsener ihn eben da gefragt, warum jubelst du? Ja, ich habe jetzt gerade gelesen, dass da das ganze Volk vor dem Meer ist und Gott hat das geteilt und sie haben können durchgehen. Und dann hat der Erwachsene gesagt, das musst du nicht so wörtlich nehmen. Das war nur eine kleine Untiefe, ein bisschen Sumpf und so. Und dann hat der Bub ein bisschen enttäuscht weitergelesen und plötzlich hat er wieder gesagt, super, der Gott, den wir haben! Dann hat der Erwachsene gefragt, warum? Was ist jetzt wieder los? Hat er gesagt, und der Gott ist in der Lage, das ganze Ägypterheer in einer Untiefe zu säufen. Oder? Und da sehen wir, was für ein Gott wir auch haben. Dort, wo wir schwach sind, wo wir nicht mehr können, dort kann sich Gott offenbaren. Und Gott hat sich an dem Schilfmeer offenbart. Das lesen wir wenig später im Josua, wo die Kundschafter kommen in die Stadt zu der Rahab. Sagt sie, ja, wir wissen, man hat euch damals durch das Meer durchgerettet. Gott ist mit euch. Und genau das ist das, was unsere Leben eigentlich auch dürfen abgeben dürfen. Nicht indem wir hier mit unserer eigenen Kraft stark sind, sondern indem wir eine Hoffnung haben und einen Gott, der durchträgt. So wie die Schwester, die ich vorher gesagt habe, mir ein Vorbild ist. So wie eine Sale mir ein Vorbild ist, wo in dem Norden von Nigeria das Evangelium verkündet und jeden Tag hat er den Tod vor seinen Augen. Aber er macht's. Und er macht's mit Freude. Wenn man dem mal zulässt, dann geht die Post ab. Wir wollen zum Schluss kommen. Zu dem Schluss, in dem wir noch etwas wieder aufgegriffen von der ersten Stelle, dort haben wir gesehen, dass der Paulus mehr als nur das Leben auf dieser Erde gesehen hat. Er hat gewusst, dass es noch nach dem Tod eine Realität gibt. Und ich denke, das gehört auch zu unserem Glauben. Wir wissen alle zusammen, irgendwann kommt der Tag, wo wir meinen Abschied nehmen. Das ist hart für uns selber. Ich kann mir da zwar noch nicht ganz so drin vorstellen. Es ist hart für andere. Aber ich glaube, es gibt niemanden mehr heute auf der Welt, der sagt, ich werde nie sterben. Wir werden nochmal sterben. Jetzt ist die Frage, wie wir mit dem umgehen. Und das dürfen wir auch davon lernen, wie wir mit dem umgehen. Und wir haben den Paulus, der nicht verzweifelt war. Ich habe es in der ersten Stelle gelesen. Er hat, der Tod schien unausweichlich. Der war in dieser Situation. Nicht nur der Paulus ist gestorben, sondern auch der Petrus ist gestorben. Jetzt gehen wir wieder zum Petrus. Und ich möchte hier jetzt aufhören mit einem Abschnitt, der sehr schön in dem Musical von der Adonia mit dem Titel Petrus der Apostel am Schluss ist. Dort wird nämlich gespielt und die Darstellung berührt mich jedes Mal wieder ungemein. Es wird der Einblick geben, wie es könnte gesehen sein im Herzen vom Petrus, wo er gewusst hat, jetzt wird ich tatsächlich umgebracht. Er hat das Todesurteil gehabt. Und nicht so wie damals im Gefängnis in Jerusalem ist er wieder freigekommen, sondern er ist dort tatsächlich umgebracht worden. Das sagt nicht die Bibel, aber das sagen andere historische Quellen. Und der Einblick in das Herz von Petrus, der wird in diesem Lied, wird der so zusammengefasst, sterben, ist wie wenn die Sonne untergeht. Das Beste wird noch kommen. Und da ist unsere Frage, schon jetzt, Glaubenscheck. Haben wir die Hoffnung? Haben wir die Hoffnung, dass da zwar hart ist, wir lieben zum Glück das Leben, und das ist eine göttliche Eigenschaft, dass der Mensch das Leben liebt. Aber haben wir eine Hoffnung auf noch viel Besseres? Ist für uns Sterben, wie wenn die Sonne untergeht? Sie geht am Horizont wieder auf, am nächsten Morgen. Und das, diese Verheißung haben wir. Wenn unsere Sonne auf dieser Erde untergeht, werden wir in der Ewigkeit wieder dürfen und verstehen. Und das ist eine Glaubensposition, die Gott uns auch lehren möchte. Auch das ist Glauben. der Ausblick aufs ewige Leben. Und der Petrus hat uns gezeigt, dass er das hat. Weil wenn wir die zwei Petrusbriefe lesen, vor allem der zweite, merken wir, wie in diesen Briefen ein unwahrscheinlicher Ausblick ist auf das, was wir kommen.